かり焼けちまってな。
おい、こんなちっぽけな国に一体何があるんだ。
あるさ、あの城にね。
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bahnhofskinos. Ich rede noch mit mir, mit meiner Gefühlslage zu den beiden heutigen Filmen. Nicht so sehr mit der Gefühlslage zu meinem heutigen Gast, denn der ist immer herzlich willkommen und gerne gesehen und gerne gehört vor allem. Das ist nämlich der André Wenzel. Hallo André.
Sei gegrüßt. Danke, dass ich mal wieder hier sein darf.
Ja, du hast doch schöne Filme mitgebracht.
Ja.
Womit wir gleich irgendwie verdoppeln, dass die Anzahl der Anime-Filme, die wir je im Bahnhofskino besprochen haben, weil ich glaube, in den letzten 13 Jahren haben wir nur geschafft Perfect Blue und Akira. Und jetzt ne, gleich noch zwei hinterher. Oh. Mit einem Schlag.
Das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich hatte gedacht, dass zwischendrin mal irgendwo irgendwas gekommen sein könnte.
Ja, sowas wie Legend of the Overfiend oder sowas Brutales, ne?
Oh Gott, ja, nein. Legend of the Overfiend, das Ding hatte ich damals sogar noch gekauft auf Video, weil edgy und so, ne? Und
total.
Da. Those were the days, my friend.
Ja. Ist ein bisschen harmloser, was du mitgebracht hast an filmischen Geschenken. Also öffne mal den Präsentkorb und sag, was du dabei hast, André.
Ich habe die ersten beiden Filme zum mittlerweile gut 50 Jahre alten Franchise um Lupin the Third, also Lupin den Dritten, ja, herausgekramt. Und ja, das ist halt sehr schön, weil die beiden Filme tatsächlich so die Gesamtheit von dem, was Lupin so hinbekommen hat, kann relativ gut abbilden. Und von daher passt das eigentlich schon ganz gut.
Ich kenne mich ja überhaupt nicht damit aus. Das basiert, frisch mein Gedächtnis auf. Es ist schon mal gelogen, weil da gibt es nichts aufzufrischen, weil da ist nie was vorhanden gewesen. Basiert das auf einem Manga oder auf einer Anime-Fernsehserie?
Sowohl als auch. Also zunächst mal hat der Autor namens Monkey Punch in den 60er Jahren hat er Lupin den Dritten erfunden. Und das ist dann halt auch relativ geschwind Anfang der 70er Jahre halt in Japan ins Fernsehen gekommen als Anime-Serie und die war halt zunächst mal ein riesengroßer Flop gewesen und wäre beinahe abgesetzt worden. Dann hat man allerdings Hideo Miyazaki und den Namen von dem anderen vergesse ich ständig. Die Schöpfer von Studio Ghibli, die späteren, den hat man dann gesagt, Leute, wir haben hier dieses Franchise, sieht nicht gut aus, macht mal was. Ihr könnt machen, was ihr wollt, haben sie dann gemacht und die Serie ist daraufhin jetzt kein großer, allüberstrahlender Erfolg geworden, aber sie war erfolgreicher, dass sie deswegen halt Wiederholung bekam und da wurde die Serie dann immer erfolgreicher und der Rest ist Geschichte, deswegen ist die Serie weitergegangen. Und es gab dann später Filme.
Die ganz bedeutungsvoll waren. Also nicht nur ist The Mystery of Mamo oder The Secret of Mamo, es gibt alternative englische Titel im Original, so oder so ähnlich, wahrscheinlich vollkommen falsch ausgesprochen, Lupin Sansei, Lupin versus Fukuse Ningen aus dem Jahre 78 ist der erste Lupin, der dritte Kinofilm und wiederum eine Premiere, der Nachfolger Lupin, der dritte, das Schloss des Cagliostro ist der erste Kinofilm von Hayao Miyazaki. Und der zweite Lupin, der dritte Kinofilm, genau. So.
Kann ich mal ganz kurz hier so den Besserwisser raushängen lassen?
Ja.
Tatsächlich gab es vorher schon eine Realverfilmung.
Oh. Ja. Hört sich gruselig
an. Allerdings, ja, ich habe mal reingeguckt, da ist halt die ganze Palette an irgendwie so Slapstick und herumgealber japanischer Machart drinne. Man muss in der richtigen Stimmung sein, um das zu gucken, glaube ich. Ich war es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ich hole es irgendwann mal nach, aber bislang noch nicht als Ganzes gesehen.
Tu mich immer so ein bisschen schwer mit sowas, aber gibt ja durchaus wahrscheinlich gelungene Ausnahmen, wobei mir jetzt gar keine einfällt. Ich habe zuletzt, glaube ich, mal die Tintin-Realverfilmung aus den 60ern geguckt und die finde ich schon relativ hart, ehrlich gesagt. Also nicht, weil die so schlecht gemacht ist, die ist unglaublich charmant, aber es hat natürlich überhaupt nichts damit zu tun mit dem Tintin, den ich kenne und liebe. Also das ist, nee. Also fast so schlimm wie der Spielberg-Film.
Und ja, den habe ich damals im Kino gesehen.
Den viele Menschen lieben, Klammer zu, ja.
Ja, weiß ich, das war damals, ich war gerade in meiner Anfangszeit bei PayPal gewesen, wo ich mal gearbeitet habe. Hm. Und da war das dann halt so gewesen, dass, hey, wir sind voll das Team, wir müssen mal was zusammen machen. Da sind wir da reingegangen, aus irgendwelchen Gründen. Frag mich bitte nicht, warum.
Aber ist cool. Ist ein cooles Team, ehrlich gesagt. Also ich habe noch nie einen Arbeitgeber gehabt, bei dem die Menschen gesagt haben, wir gehen zusammen ins Kino. Meistens ist es sowas wie, wir gehen einmal im Jahr Minigolf spielen oder nehmen an so einem Firmenlauf teil, wo ich dann meistens überraschenderweise krank bin.
Verständlich. Du darfst allerdings auch nicht wirklich jetzt so überzeichnen, dass es bei diesen Firmen, so riesigen Firmen, die Ami-Firmen sind, gerne so nach dem Motto, wir sind hier nicht auf der Arbeit, wir sind eine Familie, wir sind Kumpels, bla bla bla. Das spielt ja auch immer eine ganze Menge mit rein. Also von daher, naja. Ich konnte damit leider nie was anfangen, weil ich bin ein Menschenfeind, das wissen wir ja alle.
The Mystery of Marmo, beziehungsweise Lupin Sensé Lupin versus Focusé Ningen, das sage ich jetzt zum letzten Mal, ist aus dem Jahr 1978. Der Regisseur ist Soji Yoshikawa, ungleich jetzt zu Isao Takahata und Hayao Miyazaki sagt er mir gar nichts. Aber ich glaube, der war an der Serie zumindest beteiligt, irgendwo. Ja.
Genau, der war noch bei der ersten Staffel mit dabei gewesen und das merkt man dem Film auch an.
Er hat auch das Drehbuch mitgeschrieben und musikalisch vertont wurde das Ganze gelungenerweise, kann ich schon mal vorwegschicken, von Yuji Ono. Und es gibt keine OFDB-Inhaltsangabe, deswegen lese ich hier kurz und wahrscheinlich etwas verkürzt die Wikipedia-Zusammenfassung vor. Hier steht, Inspektor Sinigata, der Meisterdieb Lupin der dritten Jagd, erfährt, dass dieser in Transsilvanien erhängt wurde. Um sich von dessen Tod zu überzeugen, reist er ihm nach. Als er ihn in einem Mausoleum gefunden hat, treibt er dem Todgeglaubten einen Pflock durchs Herz, doch nach einer Explosion ist Lupin wieder lebendig. Und genauso verrückt geht es dann eigentlich auch weiter. Er trifft seine alten Freunde wieder, seine Wegbegleiter, das sind Goemon
wird ja irgendwie ausgesprochen.
Goemon, Entschuldigung. Und Jigen Daisuke. Und befindet sich weiterhin auf der Flucht vor dem Inspektor und irgendwie kommt dann auch noch sein Love Interest, seine Weggefährtin, Ex-Freundin. Wer ist Fujiko?
Am ehesten würde sich der Vergleich anbieten, also jetzt nach meinem Dafürhalten, zwischen Batman und Catwoman. Im Grunde genommen, die beiden gehören zueinander, aber eigentlich sind sie auch gegeneinander.
Also konkurrierende Meisterdiebe, ich verstehe schon, okay.
Genau, aber eigentlich gehören die beiden zusammen. Also, wenn der Serie wird ganz oft auch ziemlich klar, es ist eher so auf Lupins Seite, ihr gegenüber, sie ist ja eher so ein bisschen pragmatisch und denkt so, ja, schön, dass ich diesen nützlichen Idioten hier habe, aber so ganz kann sie auch nicht leugnen, dass sie was mit ihm findet, so in etwa.
Weiterhin schreibt die Person, die die Inhaltsangabe hier bei der Wikipedia verbrochen hat, also Ist total adäquat. Währenddessen nimmt Fujiko Mine, das ist hier die konkurrierende Meisterdiebin, von einer unbekannten Person namens Marmo den Auftrag an, Lupin den Edelstein abzunehmen. Und ja, das ist so im Groben die Handlung, wobei nicht wirklich das, was irgendwie den Reiz des Films ausmacht, weil der ist irgendwann so batshit crazy, ehrlich gesagt. Ich konnte dem Ganzen nicht mehr folgen. Und Marmo, der so als Meisterverbrecher diabolischer Overlord charakterisiert wird, sieht dann, wenn er in Erscheinung tritt, aus wie ja, so eine Mischung aus dem Oompa Loompa und Zelda Rubinstein in einem Poltergeist-Film. Also ganz, ich weiß auch nicht.
Aber das Vorbild soll tatsächlich, ich habe das beim ersten Mal auch so gesehen und gedacht, das erinnert mich an etwas, hier Swan aus Phantom of the Paradise sein.
Wirklich?
Ja. Und wenn du jetzt mal so, wenn du die Augen ein bisschen zusammenkneifst und dann auch dieses ganze Motiv mit ewig Leben nimmst, so ganz ist es nicht von der Hand zu weisen tatsächlich.
Ja, doch, stimmt. Ja. Wobei, ich meine, mit der Körpergröße tut man selbst Swan Unrecht, der nicht besonders hochgewachsen war, aber dann auch nicht so klein.
Ja.
Die Frage erübrigt sich, wie es dir gefallen hat. Ich glaube, du hättest den Film nicht vorgeschlagen, wenn er dir nicht gefiele. Aber was magst du denn besonders daran?
Ah, das ist, also, ist ja immer ganz nett, die Herleitung zu machen, wie bin ich überhaupt zu Lupin den Dritten gekommen. Vor gut einem Jahr musste ich mal für eine ganz kurze Zeit ins Krankenhaus, für eine kleine OP, jetzt nichts Weltbewegendes, aber ich war halt im Krankenhaus gewesen und da muss man irgendwie die Zeit rumkriegen. Ich hatte nicht viel, ich hätte lauter Bücher mitschleppen können, hatte ich jetzt auch keinen Bock drauf, also habe ich die Switch mitgenommen. Und auf der Switch, da konnte man Crunchyroll installieren. Das ist ein Streaming-Service für Anime. Und das WLAN war da ganz gut im Krankenhaus gewesen und deswegen reingeguckt. Ich bin jetzt kein großer Anime-Experte, Anime-Fan. Ich bin, in meiner Jugendzeit hatte ich leider nie diese Anime-Phase, was ein bisschen merkwürdig ist, weil eigentlich war in meiner Jugendzeit gerade der Zeitpunkt, wo Akira dafür gesorgt hat, dass Anime so richtig heiße Scheiß gewesen sind, ist bei mir leider nie so gewesen. Deswegen Anime eigentlich eher so, ja, gucke ich auch manchmal mal. Aber ich versuche es immer mal wieder, aber mir hat immer so der richtige Anime gefehlt. Ich habe hier One Piece probiert, habe ich dann irgendwann gesagt, wie viele Folgen? Nee, komm, lass mal. Dann nach einiger Suche dann hier Dr. Stone heißt auch eine Reihe, die auch ganz hübsch ist, aber wo ich auch immer gedacht habe, ja, nee, das ist jetzt auch wieder so eine Story, wo ich mich jetzt ewig reinfuchsen muss. Will ich mich echt so lange da reinhängen? Nee. Aber dann bin ich halt zu Lupin dem Dritten gekommen, den ich vorher echt nicht kannte. Und das war halt das perfekte Format, weil das sind ja ganz einfach abgeschlossene Geschichten. Du kannst halt sagen, jede Folge ist so eine Art Heist. Manchmal etwas schräger, mal etwas geerdeter. Kann man gut weggucken. Man guckt 2, 3 Folgen, ist auch gut. Und die bauen auch nicht groß aufeinander auf, also eigentlich gar nichts. Die Figuren sind absolute Archetypen. Im Großen und Ganzen macht das der Film auch ganz gut. Du guckst ihn dir an und nach eigentlich 2, 3 Interaktionen zwischen denen weißt du ganz genau, wo die stehen, wie sie zueinander stehen, was so ihr Ding ist. Und daher, ich fand das gut, aber halt und halt in diesem etwas einfach gehaltenen Szenarien gibt es halt immer so Ausreißer, die dann halt irgendwie ein bisschen in die Tiefe gehen, das ganz abwechslungsreich halten. Deswegen, ich bin ein riesen Fan von Lupin dem Dritten geworden. Hm. Ich gucke auch Crunchyroll via VPN leider nur, weil die zweite und dritte Staffel, die ist in Deutschland leider nicht irgendwo aufgetaucht. Hm. Deswegen gucke ich momentan die zweite Staffel, die tatsächlich sehr gut ist, aber die hat halt 150 Folgen. Ich bin momentan noch im ersten Drittel. Das ist halt auch wieder so eine Mammutaufgabe und das muss man auch ganz klar sagen, die Serie ist halt leider auch nichts, wo man jetzt so wegbingen kann, weil, wie gesagt, nach 3, 4 Folgen denkst du auch so, gut, jetzt reicht's doch wieder, weil ein bisschen gleichen sich halt doch, muss man ganz klar sagen. Aber halt sehr schön und eine lange Rede, kurzer Sinn, relativ still kam mir dann halt auch hier vor allen Dingen das Schloss des Cagliostro, weil der Titel ist ja auch, selbst wenn du überhaupt gar nichts mit der Reihe zu tun hast, der ist ja relativ bekannt, sage ich jetzt mal, einfach weil halt das so ein, ja, so ein Proto-Studio Ghibli-Film ist. Den habe ich dann damals geguckt, über den reden wir danach noch. Dann habe ich noch 1, 2 andere Filme geguckt, weil die Reihe hat relativ viele Filme, meistens so als Specials fürs TV gedreht. Davon noch ein paar Sachen geguckt und dann stieß ich dann irgendwann auf The Secret of Mamo. Und da hat man mir dann im Internet gesagt, ja, das ist noch sehr im Stil wie halt die Serie, also vor allen Dingen die erste Staffel, die noch zuweilen etwas ruppiger war, die erste Staffel, bevor das halt dann halt unter Miyazaki vor allen Dingen halt ein bisschen familienfreundlicher wurde, habe ich gedacht, mal gucken. Und schon halt die initiale Szene ist absolut großartig, weil du siehst halt nur irgendwie so Streifen, du hörst so ein Puh, du siehst halt, aha, sind irgendwelche Stufen,
ja,
ganz, ganz kurz Schwärze, du hörst ein Knarren, du bist anscheinend unter einer Klappe, die Klappe öffnet sich, jemand kommt runter und wird erhängt. Und das ist Lupin, der hält der Sache. Und allein da habe ich schon gedacht, das ist ja geil. Das ist ja großartig. Geht das jetzt immer so weiter? Und ich kann dann sagen, für einen großen Teil, ja, ging das so weiter. Also der Film ist, wie du schon gesagt hast, batshit crazy, aber halt die Figuren sind da drin halt echt so noch in ihren Anführungszeichen reinsten Inkarnationen. Ich greife gleich voraus. Ich sage mal, ich kann absolut anerkennen, dass das Schloss des Cagliostro der bessere Film ist, kein Zweifel. Aber ich mag Secret of Mamo wesentlich lieber.
Mir geht es ein bisschen so wie dir, ganz ehrlich. Es ist schwer, gegen Schloss des Cagliostro zu argumentieren, weil genau, er hat eben diesen riesengroßen, übergroßen popkulturellen Status und die enorme Wichtigkeit eben für das spätere Schaffen von Miyazaki. Und er ist auch fantastisch animiert und er ist, sagen wir mal, so als, also erzählerisch, dramaturgisch mehr so ein geschlossenes Ganzes als The Mystery of Mamo, der einfach irgendwann komplett wild wird und sagt, ach komm, wisst ihr was, also das ist keine zusammenhängende Geschichte, die wir hier erzählen, jetzt machen wir einfach irgendwas, worauf wir Bock haben. Das macht er sehr schön, also das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Mich enttäuscht es ein bisschen zum Ende, weil dieses erzählerische Zerfasern mir nicht so gut gefallen hat. Und ich mir gegen Ende einfach ein bisschen mehr so inhaltliche Geschlossenheit gewünscht hätte, weil du hast ja komplett recht, der Stil ist mega gut. Der ist einfach, was die Zeichnung betrifft, wie er Freeze-Frames einsetzt, Schattenspiele, ist absolut beeindruckend, wenn der Score aussetzt. Er hat nicht die riesengroßen Production-Values, aber er macht eben das wirklich Beste draus aus den Möglichkeiten, die er hat. Und in der ersten halben Stunde, einfach weil er so extravagant ist, fast avantgardistisch, also in seiner Bildsprache, dachte ich, wow, das könnte einer der besten Animes sein von den wenigen, Klammer zu, die ich je gesehen habe. Und dann irgendwann hatte ich mich, glaube ich, an dem Stil so ein bisschen satt gesehen und dachte so, jetzt erzähl mir doch auch bitte mal eine interessante Geschichte. Und da versagt der Film für mich dann auf den letzten Metern. Aber in der ersten halben, dreiviertel Stunde dachte ich wirklich, dass hielt ich wirklich The Mystery of Marmor für eine Offenbarung. Also gerade der Beginn, der schon wirklich hart ist und unkonventionell, du hast ja gesagt, mit diesen horizontalen Linien, die dann so Treppenstufen darstellen sollen. Und dann setzt auch die Filmmusik und der Soundtrack erst ganz langsam ein. Und ich habe erstmal gedacht, ich hätte irgendeinen Fehler gemacht mit der Wiedergabe des Ganzen. Aber nee, das soll auch so sein. Und dann, also da werden andere, da wird Dracula referenziert, ne, dass Lupin die irgendwie eine Alraune aus Draculas Schloss geklaut habe oder so. Hm. Also auch noch so dieses ganze Meta-Gedöns, das hat mich alles unglaublich angesprochen. Ich dachte, okay, also Lupin der Dritte existiert in einer Welt, in der Dracula eine echte Person ist, die er ausgeraubt hat. Das ist ja schon mal irgendwie cool. Ich glaube, das soll in den 60ern spielen, aber im Grunde, ja, könnte das auch irgendwie 50 Jahre zuvor spielen, weil abgesehen davon, dass da ein paar Autos rumfahren, das wirkt das alles sehr, sehr angenehm zeitlos. Hat mir super gut gefallen. Bloß dann eben gegen Ende, wo ich dachte, so, jetzt könnte es auch mal so ein bisschen spannend werden, fehlte mir die Spannung, glaube ich, einfach.
Also zumindest dieser Meta-Aspekt, den du gerade angesprochen hast, das macht Lupin auch in der Serie relativ gerne. Kleines Beispiel, in einer letzten Folge, die ich geguckt habe, geht es darum, dass der Diamant der schwarze Panther geklaut wird. Und dieser schwarze Panther, wenn du den irgendwie in einem gewissen Lichtwinkel betrachtest, da siehst du darin die Figur eines springenden schwarzen Panthers, den hat Lupin geklaut. Und da kommt ein Kommissar aus Frankreich mit seinem asiatischen Typen, den immer angreift. Der hat ganz einfach mal einen Inspektor Clouseau da reingebracht. Hat unter anderem Namen, das ist Inspektor Clouseau. Inklusive einer kurzen Pouch im Panther-Referenz. Halt mit einem schwarzen Panther. Und sowas macht er echt ganz gerne. Oder auch so einen absoluten Dada-Ideen, wo halt so eine Art, sag mal, eine Art Luxusbordell existiert, aha, wo die Männer, nachdem sie sich halt mit den Frauen verlustiert haben, ein Geschenk mitbekommen und das ist eine Art Staub, der den Männern ins Gesicht geblasen wird und danach sind sie ungefähr 60 Jahre älter. Das passiert halt so die ganze Zeit. Das ist so eine normale Folge. Und deswegen kann ich jetzt halt, also du kennst ja halt die Anime-Serie jetzt nicht, aber zumindest bis jetzt, was ich da gesehen habe davon, ist halt Secret of Marmo da tatsächlich sehr nah dran, vielleicht sogar noch ein Stück weit drüber, weil wie du, es ist halt tatsächlich so, dieser Film ist halt was, er ist ein bisschen gewagter. Mhm. Also von Fujiko zum Beispiel sieht man hier ganz klar ihre Brüste mit Nippeln. Das passiert in der...
Nicht nur einmal, ja. Mhm.
Ja, genau. Und das passiert halt in der Serie nicht. Da muss man halt noch ein bisschen zurückhaltender sein. Oder halt eine Serie, wo zunächst die Kinnlade runtergefallen ist. Irgendwann sitzen halt Lupin und seine Kumpels in einem Café und werden angegriffen und da wird man ganz einfach die komplette Fußgängerzone abgeschossen, die sind tot.
Ja, ja. Die sterben also, alle, ja.
Ja, ist in den ersten Folgen, da hatte Lupin, er ist jetzt kein Mensch, der es mag, Menschen zu töten, aber wenn es halt der Job, sag ich jetzt mal, notwendig macht, hat er halt auch einfach so Wachmänner getötet. War auch nicht nett, aber ist halt so Berufsrisiko, sag ich jetzt mal. Aber ganz einfach dieses eiskalte, ja, wir knallen mal ganz einfach lauter unschuldige Leute so ab und ist halt so.
Kollateralschäden, okay, wie man das nennt, furchtbar.
Ja, ich hätte echt gedacht, okay, also das machen wir jetzt hier, alles klar.
Ja. Ja, es gibt diese Momente, die mich auch überrascht haben und ehrlich gesagt, da bin ich auch ein bisschen kurzgedanklich ausgestiegen und habe mich gefragt, überrascht das jetzt einen Menschen wie dich, der mit der vielleicht auch mit dem Manga, aber zumindest auch mit der TV-Serie ein bisschen vertraut ist oder ist es quasi nur eine Fortführung von des Stils und und erzählerischen Mitteln, die da auch schon angewandt wurde, weil ich habe damit nicht gerechnet. Ich hatte das Schloss des Cagliostro vor Jahren mal gesehen. Ich mag den auch sehr gerne, dazu kommen wir ja gleich noch, aber der ist eben tonal ein völlig anderer Film als dieser. Also Lupin der Dritte ist auch eine völlig andere Figur da drin. Also sondern eher sowas wie der charmante Strauchdieb, möchte ich jetzt mal sagen. Und hier in Lupin, der Dritte Mystery of Marmo, ist er schon noch eindeutig ein Verbrecher und auch gegenüber hier seinem Love Interest, Konkurrentin Fujiko, die heißt Margo in der englischen Synchronisation. Oh. Ich wollte gerade sagen, grenzwertig übergriffig, aber er ist eindeutig übergriffig, also ihr gegenüber. Er will ran, kann man so sagen, so flapsig und macht auch seine Absichten eindeutig klar. Das ist schon ein sehr anderer Film, muss ich sagen, als das Schloss des Cagliostro.
Zum Glück ist Fujiko allerdings darauf vorbereitet und kann den meist abwehren. Also
ja.
Das Finde ich so relativ gut. Sie ist eine relativ taffe Person, die sich halt auch nicht die Butter vom Brot nehmen lässt.
Nee, total. Ich hatte aber auch Schlimmeres erwartet, ganz natürlich, weil der Film am Anfang so ein paar random Nacktszenen mit ihr einstreut, die einfach keinen erzählerischen Mehrwert haben. Also wenn wir sie zuerst sehen, wacht sie so, ich glaube, irgendwie in einem Negligé auf oder in so einem Nachtleibchen, Nachthemd und dann zieht sie sich aus und geht erstmal duschen und begleitet eben von der Stimme ihres mysteriösen Auftraggebers Marmor, so von wegen, ja, zieh dich aus, du bist so wunderschön. Und ich denke mir so, also Und wenn dann eben der Moment kommt, in dem sie auf Lupin trifft und er offensichtlich an sie ran will, dachte ich, oh nee, bitte, also Film, mach jetzt keine Dinge, die bei denen du mich verlierst als Zuschauer. Nee, er tut's nicht. Also die Schwelle überschreitet er nie. Du hast absolut recht, dafür ist sie dann eben doch noch immer zu tough. Aber der Film nutzt eben jede Gelegenheit, sie mal oben ohne zu zeigen.
Man muss ganz klar allerdings auch sagen, ich glaube, das ganze Franchise ist vielleicht eher was für Jungen, muss man ganz klar zu sagen.
Ich glaube auch, ja. Für große und kleine Jungs. Oder kleine Jungs jeden Alters, ja.
Ja, also man muss es jetzt auch nicht höher halten, als es einfach ist. Das ist halt ein launiges Abenteuerfilmchen auch so für große und kleine Jungen, die mal was Hartes sehen wollen.
Diese Paris-Szene, die du gerade beschrieben hast, in der so viele Menschen zu Schaden kommen, ums Leben kommen, um es mal gerade raus zu sagen, das war, glaube ich, wirklich so der Moment, wo ich dachte, wow, das ist das Beste, was ich so, oder eine der besten Sachen, die ich actionseitig seit Akira und Filmen dieser Größe und Bedeutung gesehen habe. Da landet ja dieser schwer bewaffnete Helikopter oder schwebt über den Dächern von Paris und allein das ganze Production, also das Design des Ganzen und auch diese Wucht, mit der man eben dann diese Geschosse hört, das war, ich habe mich echt an so ein an Shootout à la Heat von Michael Mann erinnert. Also das war schon einfach richtig, richtig hart und richtig gute Action in einem Film, von dem ich dachte, er amüsiert mich, aber kommt nicht gleich mit solchen Kalibern um die Ecke. Also ich war authentisch beeindruckt, muss ich ehrlich sagen. Und dann diese Autoverfolgungsjagd mit dem gigantischen Truck gegen den kleinen Fiat 500, auch das wiederum, also rein was die Bildsprache, die Zeichnung betrifft, also dieser Truck, der eben turmhoch ist im Vergleich zu diesem kleinen Auto und da alles wegrollt, auch die Polizeifahrzeuge, das hat so eine Wucht. Ich war richtig, richtig begeistert, ehrlich gesagt.
Ich bin in der Meinung, dass dort ganz klar Duell von Steven Spielberg referenziert wird. Vor allen Dingen, als er dann halt irgendwie diese Schlucht runterfällt, da hört man auch so ein Brüllen. Und ich glaube, das ist bei Duell ja auch gewesen.
Ja, ja, stimmt. Ja, ja, wenn der Truck da abstürzt in die Grube. Richtig, ja. Also das fand ich schon ziemlich super. Und dann auch irgendwie dieses Italo-Western-Feeling, als die, sind sie da schon zu dritt oder noch zu zweit? Ist Jigen ist schon dabei, aber Goemon, doch, der ist auch schon dabei, als sie durch diese Wüste da traben zu ihrem Unterschlupf. Ja, fand ich auch ganz super.
Ja, also alles Paletti, beste Anime aller Zeiten, gell?
Ja, ja, schon, genau. Und dann, ja, irgendwann, es dauert ja eine Weile und dann tritt eben Mamo in die Handlung. Also der ist auch schon vorher da, aber eben nicht, wir sehen ihn nicht und dann taucht er eben auf. Und ja, dann, genau, könnte man wohlwollend sagen, das ist so eine Art Swan aus Shadow of the Paradise. Aber wie gesagt, für mich sieht er eben aus wie so ein Molch.
Es wird ja aber auch erklärt, warum er so aussieht.
Ja. Warum denn?
Naja, nach ungefähr 100.000 Jahren hat er so gemeint, es geht ja dann um Klonen und Wiedergeburten und den ganzen Kram. Und der ist eine Kopie, eine Kopie, eine Kopie, eine Kopie, eine Kopie und so weiter und so fort. Mhm. Und nach mehreren 100.000 Jahren ist die Kopie halt einfach nicht mehr so schön. Mhm. Beziehungsweise wir merken dann auch irgendwann, dass selbst diese Klone ja eigentlich nur, am Ende wird es dann komplett okay. Jetzt tüdelü, papap. Stellen wir auch fest, dass selbst diese Klone ja eigentlich auch gar nicht eher wirklich sind, sondern Mamo ist nur noch ein riesiges Gehirn, was in einem Wassertank irgendwie so herumschwimmt. Fand ich cool. Also ich jetzt.
Ja, ich fand das auch gut. Ich fand die Bilder stark. Ich wünschte, sie wären in einer Geschichte, die mich mehr gepackt hat. Also tatsächlich, vor allem wenn der Lupin in so einer Art Tagtraumsequenz durch die Weltgeschichte streift, von den durch griechische Ruinen und dann irgendwann Napoleon begegnet und ja, auch Adolf Hitler und dann irgendwie den Hitlergruß macht. Das ist schon, das ist einfach so merkwürdig gewesen. Ich saß da und dachte, was zum Fuck ist das denn gerade? Ich wünschte, das wäre eingebettet gewesen in eine Handlung, die ich ja, die mich mehr gepackt hat.
Ich glaube tatsächlich, da fehlt ein bisschen die Serie, weil dieses ganze Hitler-Ding, das kommt öfter davor. Mhm. Es gibt noch einen anderen Film, der eher an Cagliostro erinnert, der vor ein paar Jahren rauskam, Lupin the First. Mhm. Das ist der erste 3D Animationsfilm, der auch ganz schick ist tatsächlich, halt auch eher so eine klassische Abenteuergeschichte. Da kommt Hitler auch drin vor. Ansonsten in einer Folge der Reihe treffen sie halt auf irgend so eine Art Land, wo ganz eindeutig noch Nazis sind und wo halt, genau, und da wird auch noch der große Diktator referenziert in so einem Kram und wo du halt auch irgendwann auch so ein deutsches Kampflied im Hintergrund hörst. Also Lupin und die Nazis, das kommt öfter vor. Natürlich ist er immer gegen die Nazis.
Das sollte mir als Star Trek-Fan eigentlich gut gefallen. Und wie gesagt, hat mir auch gut gefallen. Also überhaupt der spielerische Umgang damit ist, ich glaube, in einem Land wie Japan, was so weit entrückt ist von uns, geografisch und politisch, kann man sowas machen tatsächlich. Also in einer deutschsprachigen Produktion hätte sich so ein Gag noch im Jahr 78 kein Mensch getraut. Aber ich musste auch tatsächlich sehr, sehr lachen. Wie ich eben über vieles lachen musste. Und das wird dann eben immer so, das Lachen, haha, das bleibt einem immer so sprichwörtlich im Halse stecken, wenn dann eben wieder so ein Gewaltausbruch kommt, wie zum Beispiel, wenn hier diese eine Betty Finch oder Flinch heißt der in der englischsprachigen Version, dann gedrittelt wird und dann wird auch das Filmbild gedrittelt. Toll.
Finde ich großartig. Das war so der Moment, wo ich so gedacht habe, bester Film aller Zeiten, übertrieben ausgedrückt. Aber das kommt so auch aus dem Nichts. Zu dem Zeitpunkt hatte ich mich schon so ein bisschen so darin eingefuchst. Ah, gut, Showdown, ja, da explodiert was. Ja, muss ja. Und dann, wie du sagst, so dieser Kampf. Zuerst mal landet Goemon keinen Stich im wahrsten Sinne des Wortes mit seinem Schwert. Und dann springt er halt ein bisschen durch die Gegend. Erstmal passiert doch nichts. Und der Bösewicht lacht nicht aus. Haha, nicht geschafft. Dann sehen wir halt den Blick auf Goemon, also die Ich-Perspektive des Bösewichts. Und die wird halt echt dreigeteilt. Und dann, was soll das? Okay, irgend so ein Stilkram. Schnitt auf den Bösewicht und sein Gesicht zerfällt in drei Teile. Das ist großes Kino, sage ich jetzt mal. Großes Kino.
Ja, ist es auch. Es ist tatsächlich großes Kino, weil einerseits ist es natürlich was so, also inhaltlich so ein bisschen der spirituelle Vorgänger von dem, was Vincenzo Natali 20 Jahre später mit Cube gemacht hat, mit den ersten paar Minuten und was wiederum auch dann in späteren Jahren x-fach kopiert wurde. Nämlich ein Mensch wird quasi mit einem Eierschneider zersäbelt und darf noch mal kurz die Augen verdrehen, bevor er dann eben in lauter kleine Kuben zerfällt. Und das macht eben auch eine Variation, das macht eben auch hier Mystery of Mamo hier. Aber es geht eben noch einen ganzen Schritt weiter, indem er quasi das Filmbild verlässt und verändert. Und dann sehen wir die kompletten Bildkader, wie er sich irgendwie in drei so Lagen teilt, bevor eben der Betty auch eben in drei Scheibchen quasi zerfällt. Also ich lässt sich unglaublich schwer umschreiben. Ich habe es gerade irgendwie hemdsärmelig versucht. Ich glaube, du hast es viel besser hinbekommen. Aber das ist so ein Moment, den wir jetzt vielleicht ein bisschen gespoilert haben, aber den man eigentlich zum ersten Mal selbst erlebt haben muss. Weil er so fantastisch ist.
Wie findest du die Figuren in dem Film eigentlich? Über zwei haben wir jetzt zumindest mal kurz schon angedeutet.
Lupin ist nicht besonders sympathisch, aber ich bin bei ihm. Es tut gut, dass er Figuren um sich rum hat, die stark genug sind, um ihm Konter zu geben. Aber er ist natürlich im Vergleich zu, insbesondere im direkten Vergleich zu Schloss des Cagliostro, was der einzige andere Lupin, der dritte Film ist, den ich kenne, wirkt er schon ein bisschen rau und unnahbar. Aber durchaus als Protagonisten tauglich. Über Mamo habe ich ja schon genug gemeckert. Goemon hat mir gut gefallen, so ein bisschen als ausgleichendes, ruhiges Element, so der ruhige im Team, der immer die anderen so ein bisschen zu beruhigen weiß. Und ehrlich gesagt, so über die genaue Dynamik zwischen Jigen und Lupin, da wurde ich irgendwie, da konnte ich mir keinen so rechten Reim drauf machen, weil die sind schon befreundet oder er ist seine rechte Hand, Jigen.
Genau.
Aber dafür ist er für mich immer noch ganz schön viel am Rummotzen. Oder eigentlich wirkt fast, also widerwillig nur dabei. Also.
Ja, er mag Fuchiko nicht sonderlich.
Ach so, okay.
Weil, also er respektiert sie halt, aber er sagt mehr oder minder so nach dem Motto, was gibst du dich mit der ab? Die verarscht dich doch nur. Er hat ja auch meistens recht, aber halt deswegen, das kapiert er nicht und das macht er hier in dem Film irgendwann dann auch ganz klar deutlich. Aber im großen Sinn, im Großen und Ganzen ist er halt so der loyale Freund, der mit ihm echt durch die Hölle gehen würde.
Er hat ja auch recht mit Fujiko, weil die verarscht ja nach Strich und Faden. Also es ist ja so, dass sie quasi vor Lupins Unterschlupf da wirft als geschundene, arme, ehemalige Gefangene von Mamo und sagt, danke, dass du mich gerettet hast. Dann wird es wieder aufgepäppelt, nur um dann eben Lupin zu hintergehen und ihn in eine Falle zu locken.
Ja. Aber irgendwie auch, weil sie ihn retten will, weil ihm wird ja das ewige Leben versprochen. Sie ist halt etwas ambivalent, sagen wir es mal so.
Ja, und das ist ja gut tatsächlich. Aber vielleicht war es schon wieder ein bisschen zu viel des Guten. Ich bin mir nicht so sicher, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich all diese Doppelbödigkeiten gebraucht hätte, was eine beschissene Aussage ist, weil was braucht man schon? Aber es hat einen verworrenen Film noch verworrener gemacht, weil ich mir bei einigen Figuren, vor allem eben Fujiko und Jigen, nie so wirklich schlüssig war, was genau die wollen. Weil sobald Jigen Daisuke isoliert ist von Lupin, redet er ihn ja auch schlecht und sagt, ich will eigentlich damit gar nichts zu tun haben und lassen Sie mich doch in Ruhe und das nervt mich alles tierisch. Und ich dachte, ja, ich habe ein bisschen mehr Ehrgeiz, verbrecherischen Ehrgeiz erwartet von dem.
Ja.
Aber ich habe vielleicht auch irgendwas total einfach nur falsch verstanden.
Also ich sag mal so, in der deutschen Fassung nennt ihn Lupin ganz gerne mal, also auch in der Serie gerne Grummelbär. Von daher, das ist so sein Ding. Der ist so, der ist so die Art von, ach komm, lass mich doch in Ruhe. Aber eigentlich hat er voll Bock auf den ganzen Kram. Er ist halt so der Profi, er ist so ein meisters Understatement. Im weitesten Sinne ist er halt auch ein großer Revolverheld.
Ja. Ich frage mich bei solchen Filmen ganz häufig, das gibt es ja in ganz vielen Genrestoffen, dass wir im Grunde die Welt in ihrer Gänze bedrohliche Entität haben oder ein kriminelles Mastermind, eine Bedrohung aus dem Weltall, irgendeine Bedrohung übernatürlicher Herkunft, und trotzdem haben wir immer noch so einen menschlichen Gegenspieler, den es dann auch zu besiegen gilt, wo ich dann immer denke, ja, reicht's denn nicht, wenn die Existenz der ganzen Menschheit auf dem Spiel steht, muss dann am Ende immer noch so Baddie Nummer 3 auftauchen und sagen, ich bin auch noch da und es gibt hier noch einen ganz tollen finalen Schlusskampf. Ich habe mich so ein bisschen tatsächlich da in Bezug auf den Inspektor nach dessen Daseinsberechtigung gefragt, weil wir haben ja bereits einen sehr kompetenten, megamächtigen Gegenspieler mit Marmo. Wieso muss auch der Inspektor dann noch die ganze Zeit da rumlungern? Wahrscheinlich, weil er in der Serie ist.
Weil er dazugehört. Sind also die vier Leute um Dupin mit ihm einbegriffen, und Inspektor Sinigata, das ist so der Hauptcast. Der musste da rein. Und ich muss auch sagen, allerdings, in dem Film ist er ein Schwachpunkt. Ganz klar gesagt. Ein Problem von ihm ist auch so, als Gesamtfigur, zumindest in dem, was ich bislang gesehen habe, er ist komplett inkompetent. Der ist, also man könnte die Figur von Louis de Finlay aus den Fantomas-Filmen daneben stellen. Der ist ein absoluter Profi, im Gegensatz zu Inspektor Sinigata. Er hat manchmal seine Momente, aber er ist eigentlich meistens der Bumbling-Idiot, wenn du verstehst. Also ist nur dazu da, um zu sagen, ich werde ihn fassen, bla bla bla. Und dann am Ende aber natürlich versagt. Ja. Er ist allerdings auch so ein bisschen eine Vaterfigur für Lupin. Er nennt ihn ja auch in der deutschen Fassung, nennt ihn gerne Väterchen, oder halt in der englischen Fassung, die ich hier von Marmo gesehen habe, auch gerne Pops und so ein Kram. Ja. Also er ist ihm jetzt nicht Gram, aber er wird ihm auch niemals irgendwie unterlegen sein.
Ja, ich verstehe.
Dass er irgendwann noch in anderen Folgen, Entschuldigung, wenn ich immer die Seele referenziere, aber die gucke ich halt momentan, möglich, dass da irgendwann noch Folgen kommen, wo ihm komplette Tiefe gegeben wird, aber momentan sehe ich es noch nicht so ganz, aber die komplette Inkompetenz, die ansonsten in der Serie ausstrahlt, wird nochmal total unterboten in diesem Film, weil der ist einfach nur ein wahnsinniger Vollidiot, und das wahnsinnig wird noch gerne betont. Fand ich seinerseits irgendwie auch wiederum ganz reizvoll, weil so einen wütenden Menschen sieht man selten. Der ist ja echt nur, der läuft echt nur auf Zorn. Also so komplett auf Zorn. Jeder Blick von ihm schreit einfach nur aus, ich hasse dich, ich hasse dich, ich werde dich kriegen. Irgendwann wird ihm auch gesagt, ja, nee, nicht mehr. Also von seinen Vorgesetzten, lassen Sie mal hier ein dicker Bonus Lupin nicht mehr verfolgen. Von wegen, der zerreißt halt seinen dicken Scheck und sagt, jetzt ich quittiere den Dienst und jetzt werde ich ihn alleine fassen. Hat einen gewissen Reiz, aber so als dramaturgisches Element versagt er leider so ein bisschen.
Ja, er ist aber lustig. Der Film ist aber, ich glaube, er funktioniert im Schloss des Cagliostro besser für mich. Und wie gesagt, ich habe keine anderen Referenzpunkte, weil ich nur diese beiden Filme gesehen habe, um Lupin den Dritten, weil eben Schloss des Cagliostro eindeutig humoresker ist oder komödiantischer angelegt, wohingegen eben The Mystery of Marmo zeitweilig sehr, sehr düster ist in seinen Themen, in seinen Bildern. Eben auch, weil Menschen sterben und es geht um Allmachtsfantasien und es werden historische, echte Persönlichkeiten herbei zitiert. Also das wirkt alles so betont erwachsener, und wenn er dann da so rein äumelt als genau der Gendarme von Saint-Tropez, denke ich mir, ja, das ist so. Also ich finde den Schlussmoment mit ihm sehr schön, tatsächlich sehr gelungen, wenn er an der Seite von Dupin dem Dritten da quasi in den Abspann rennt. Das hat für mich wieder so ein bisschen was gerettet, weil ich denke, dann hat man ihn zumindest irgendwie einigermaßen sinnvoll in die Handlung eingebunden. Aber 80% der Zeit fragte ich mich schon, warum er da ist. außer eben Lupin der Dritten noch ein Stöckchen zwischen die Beine zu werfen, das ist ja wirklich nicht nötig angesichts der Bedrohung. Aber ja, der Film ist ja irgendwann, ich sag ganz ehrlich, ich habe in der letzten halben Stunde nicht mehr wirklich begriffen, was der Film von mir will. Ich habe mich dann an den wirklich gelungenen Bildern, an der Bildsprache und auch an der tollen Filmmusik erfreut, vor allem auch an diesem Raumzeittunnel, durch den dann Lupin und seine Entourage geschickt werden, um hier über diesen jahrtausendelangen Masterplan hier von Marmor belehrt zu werden. Das sieht alles ganz toll aus, aber
was du allerdings über den letzten Teil des Films sagst, da schließt mich alleine da. Die allgemeine Meinung ist wohl auch tatsächlich, dass der Film eine ganze Zeit lang, finde ich, alle dufte, aber so im letzten Drittel verliert er eine ganze Menge Leute, weil die Leute halt echt nicht mehr so genau wissen, was soll das. Viele stören sich auch an den dann irgendwie reinkommenden Science-Fiction-Elementen. Also, es liegt nicht an dir, das liegt tatsächlich am Film, ganz offenbar. Und auch ich muss zugeben, im letzten Drittel hatte mich auch so ein bisschen so, okay, was war jetzt eigentlich mal sein Plan gewesen, also Marmos? Ich steige nicht mehr so ganz durch. Ah, du bist ein Riesengehirn. Okay, ist cool. Ja, warum nicht? Aber so, ich glaube, wenn ich jetzt wirklich mich jetzt hier hinsetzen würde und sagen, so, jetzt diskutieren wir den Plan von ihm aus, so im Detail, denke ich, würde ich auch sagen, ja, eigentlich ist jetzt ziemlich doof. Dafür, dass er irgendwie bald 100.000 Jahre alt ist und mit allen großen Menschen gesprochen hat, mit allen Intellektuellen, mit den größten Kriegsherren und den ganzen Kram, viel gelernt hast du nicht. Oder vielleicht hat er zu viel gelernt, wir verstehen es einfach nicht, ist auch möglich.
Ja, vielleicht auch das. Ich glaube, ich kann natürlich nur für mich sprechen, ich bin, glaube ich, nur bereit, ein gewisses Maß an Flapsigkeit, also in einem flapsigen Film mit diesem ein gewisses Maß an existenzieller, globaler Bedrohung zu akzeptieren. Und wenn dann mal irgendwie hier der Henchman gedrittelt wird oder Leute in diesem Pariser Café ums Leben kommen und Fujiko ihre Brüste blank legt, dann denke ich mir, ja, okay, das ist adäquat für einen Film, der sich ein erwachsenes Publikum richtet. Aber dann ging ihn ja wirklich quasi die Welt zerbombt wird mit nuklearen Waffen. Das war so ein bisschen, wie sagt der Engländer, too close to home irgendwie. Das ist vielleicht auch irgendwie nicht das, was ich sehen wollte, was mir schon sowieso täglich in den Nachrichten begegnet. Ich war mir nicht sicher, das sehen zu wollen. Also ich bin mir sicher, das nicht sehen zu wollen in dieser Art von Film. Vor allem nicht für, ja, allein für die Schauwerte, weil ich denke, okay, warte mal, da sterben jetzt, was? Da werden gerade ganze Städte zerbombt und ich meine, gerade Japan hat jetzt auch nicht die erfreulichste Vergangenheit in dieser Beziehung. Das ist irgendwie, will ich sowas zur Unterhaltung sehen? Und ich habe für mich entschieden, nö.
Also ich bin mir gar nicht sicher, aber ist das nicht in der Vorstellung von Fujiko nur gewesen, weil Lupin sagt dann, haha, ich habe jetzt, deine Atombomben jetzt irgendwie jetzt sabotiert und viele haben sich nicht drauf, weil es bricht eigentlich nur das Gebäude zusammen. Also ich glaube nicht, dass da wirklich was zerbombt worden ist. Ich glaube, das war irgendwie nur so eine Vorstellung gewesen.
Na dann. Da muss ich den Film vielleicht einfach nochmal. Muss ich den Film nochmal sehen, ja, tatsächlich.
Ja, das Ende ist ein bisschen verwirrend, zugegeben. Deswegen, ich bin da ganz und gar bei dir. Das letzte Drittel läuft. Ist ja, es ist, also der Film ist für mich ja so: Es kommt ein großer Showdown, die Armee kommt an, schießt alles nieder, Marmor wird getötet, das Finale durch, aber dann geht der Film noch eine halbe Stunde.
Ja. Genau.
So in etwa.
Und ich glaube, dann hat es auch gereicht. Ich glaube, der Moment, in dem ich dachte, okay, ich dachte, jetzt ist vorbei, ach nee, es geht ja noch weiter, ist der, in dem hier der Inspektor sagt, so, ich ermittle jetzt auf eigene Faust in Südamerika und dachte, was, Südamerika, warum? Aber gut, das ist eben das Mission Statement und der Film macht dann einfach nur eine halbe Stunde weiter.
Ja.
Ja. Wollen wir über das Cagliostro-Schloss sprechen?
Können wir gleich machen. Also, wenn wir jetzt allerdings, also ich sag's jetzt nochmal ganz klar, ist jetzt eine Geschmacksfrage. Ich mag The Secret of Marmor tatsächlich einfach lieber als das Schloss des Cagliostro. Das mag mit meiner in Anführungszeichen Prägung liegen, dass ich halt dieses bisschen edgier etwas mehr mag und ich halt dieses ganze Peng-Peng-Tüdelü, jetzt geht's hier aber richtig ab, Ding von Marmor einfach sehr schätze. Dass der Film halt visuell ein echtes Brett ist, halt eine ganze Menge abgründiger, zuweilen auch echt düstere Ideen hat, die mir halt sehr gefallen haben und das Ganze bei mir einfach eine Seite anschlägt, die mich dann doch mehr begeistert. Deswegen, ich mag den Film sehr, auch wenn er am Ende zugegebenermaßen schwächelt. Da bin ich jetzt, kann ich mich drauf einlassen. Am Ende schwächelt er tatsächlich ein bisschen und der geht mindestens 10 Minuten zu lang. Aber ansonsten für mich ein absolutes Brett und ich fand den großartig. Ich habe die Filme ja beide mal jetzt mal neu gesehen und ich traue es mich ja kaum zu sagen. Bei Cagliostro war es immer so gewesen, ich koche mir mal kurz was. So, und bei halt Siegfried auf Marmo, oh geil, ja, das ist cool.
Ja, irgendwie gleich mal sitzen. Ja, natürlich. Also die Erwartungshaltung ist etwas gemäßigter, wenn man sich Marmo nähert, zumindest meinerseits, weil bei Cagliostro wusste ich, ich mag den und natürlich hat auch Miyazaki einfach eine Karriere mittlerweile aufs Brett gelegt, von der man sagen kann, die ist einmalig in der Animationsgeschichte oder zumindest sehr, sehr selten, was so einfach die Animationskunst betrifft und auch die Art von, sagen wir mal, kulturellen Wegmarkern, die er gesetzt hat im Laufe seiner Karriere. Und da nähert man sich natürlich auch so an Mystery of Marmor so ein bisschen, ja, gemäßigter, mit gemäßigteren Erwartungen. Und die hat auf jeden Fall Mystery of Marmor übertroffen und Cagliostro hat mich diesmal auf hohem Niveau enttäuscht. Von daher kann ich das schon nachempfinden. Ich würde auch sagen, tatsächlich, The Mystery of Marmor, bei allen Schwächen, die er hat, die Höhepunkte Mystery of Marmor sind besser als alles, was das Schloss des Cagliostro zu bieten hat. Also Schloss des Cagliostro ist so, finde ich, der bessere Film. Ein kohärenteres Ganzes. Der ist immer gut, aber für mich niemals so richtig herausragend. Und The Mystery of Marmor hat eklatante Schwächen, aber wenn er gut ist, ist er einfach irre gut. besser kriege ich es gerade.
Das ist sehr gut zusammengefasst. Ich finde, damit kann ich in Anführungszeichen leben. Komplett. Also, dass du jetzt sagst, Donnerwetter, das ganze Franchise, ich gucke es mir jetzt an, ist jetzt vielleicht ein bisschen viel verlangt, aber schön, dass er dir zumindest so was gegeben hat, ein bisschen.
Ja, der hat mir auf jeden Fall was gegeben. Das Schloss des Cagliostro ist ziemlich genauso lang wie The Mystery of Marmor, nämlich gut 140 Minuten und Regie führte, wie bereits gesagt, Hayao Miyazaki. Musik wiederum von Yuji Ono und Drehbuch eben auch co-autoriert von Hayao Miyazaki. Und der zweite, Lupin der Dritte, Animationskinofilm, wie ich jetzt weiß, dank dir. Und geschrieben hat bei der UFDB Platzhalter-Account eine Inhaltsangabe zu einer Synchronfassung, die mir nicht bekannt war. Ich habe den jetzt im japanischen Original mit englischen Untertiteln gesehen. Und bei der UFDB schreibt ja der nicht mehr existente User, Platzhalter-Account, Superheld Hardy Man schlägt wieder zu. Knallhart. Zusammen mit seinem Freund Dan D ist er einem listigen Geldfälscher auf der Spur. Und dabei gerät er in ein tollkühnes Abenteuer, wo sich die Helden und Schufte waghalsig mit Autos, Flugzeugen und Schnellbooten jagen. Die wunderlich schöne Prinzessin Jasmin wird gekidnappt und der betrügerische Graf Cagliostro will mit List an den Schatz ihrer Vorfahren gelangen. Aber warum schickt Interpol den wackeren Inspektor, Achtung, Ed Scott, in das geheimnisvolle Schloss? Okay. Doch nicht etwa, um Hardy Man zu verhaften, aber genau so sieht es aus.
Klingt ja wie ein interessanter Film. Hätte ich auch gerne geguckt. Ja. Du hast vorhin schon kurz im Vorgespräch gesagt, das lag vermutlich ganz einfach an irgendwelchen Copyright-Sachen, oder? Also ich habe auch mal gehört, dass die Serie eine Zeit lang halt irgendwie auch Copyright-Probleme gehabt hat, vor allen Dingen in Amerika.
Also mein informiertes Bauchgefühl sagt mir, für den deutschsprachigen Raum hat man wahrscheinlich eher so auf die internationale oder auf die hiesige Vermarktbarkeit geguckt, würde ich sagen. Mhm. Und einfach gesagt, der Film kam ja ein paar Jahre verspätet in deutsche Kinos, aber eben auch nicht so spät, nämlich in den 80ern. Und da wahrscheinlich einfach Anime noch nicht das Ding, was es eben heute ist. Und wahrscheinlich wollte man einfach so tun, als sei das eine amerikanische Produktion. Behaupte ich jetzt mal, wohingegen man eben bei den englischsprachigen Synchronfassungen, und das ist auch verbürgt, denn der Film heißt in der, glaube ich, zweiten und dritten Synchronfassung von Mystery of Marmor und ich glaube auch in beiden Synchronfassungen von Schloss des Cagliostro heißt Lupin der Dritte zum Beispiel The Wolf, also der Wolf. Da ging es tatsächlich so um Urheberrechtsdinge. Aber ich würde sagen, Hardyman ist so ein klassisches deutsches Synchro-Ding, wo ich vermute, dass da einfach die Menschen gesagt haben, hier komm, wir tun mal so, als sei das die neue der neue Don Bluth-Film oder der neue Disney-Film oder so. Ja. So. Schätze ich mal. So.
Das Schloss des Cagliostro. Wann hast du den Film das erste Mal nicht gesehen? Ich habe ihn tatsächlich in diesem Jahr das erste Mal gesehen. Also
Ich habe den auch relativ spät gesehen. Also im Erwachsenenalter von, lass mich nicht lügen, Ende 30 tatsächlich. Also ich glaube, der Miyazaki-Film, den ich am längsten vor mir hergeschoben habe, ich habe mittlerweile alle gesehen, außer seinem allerneuesten. Und Schloss des Cagliostro habe ich zum ersten Mal auch erst vor 5 oder 6 Jahren gesehen. Ging auch ein bisschen um die Verfügbarkeit, ehrlich gesagt, weil das ist kein Film, der so leicht verfügbar war, war mein Eindruck in Deutschland.
Also soweit ich weiß, vor ein paar Jahren lief er nochmal im Kino in einer ganz kurzen Neuaufführung mit einer neuen Synchro, die von Crunchyroll. in Auftrag gegeben worden ist. Mittlerweile haben halt auch all die Sachen, die bei Crunchyroll in Deutschland verfügbar sind von Lupin, haben alle die gleichen Synchronsprecher, die alle sehr gut sind, kann ich mal auch noch so sagen.
Da heißt er nicht Hardy Man.
Nee, sie haben jetzt all die Namen, die sie auch in Wirklichkeit haben, tatsächlich.
Das ist beruhigend, tatsächlich. Ich wollte schon sagen, ja, ich hatte es ja schon mal gesagt, ich hatte ihn da ein wenig besser in Erinnerung. Ich muss sagen, er sieht immer noch fantastisch aus. Die Animationen sind toll. Auch da, das ist ein unfairer Vergleich, muss man natürlich sagen, im Vergleich zu späteren Animationswunderwerken aus dem Studio Ghibli-Kosmos und insbesondere aus den Filmen von Hayao Miyazaki, ist er natürlich nicht ganz auf dem Level. Aber er ist im konventionellen, konservativen Sinne besser animiert, möchte ich mal sagen, als Mystery of Marmo. Das heißt, es gibt weniger Freeze-Frames, man hat weniger oft das Gefühl, da wurden einfach Frames einfach 3 bis 5 Sekunden ja quasi eingefroren, um ein bisschen vielleicht einfach Produktionskosten zu sparen und nicht weitere Bildchen zu malen. Und also da merkt man schon, da steckt ein bisschen mehr Geld hinter und ein bisschen mehr Kunstfertigkeit. Allerdings, ja, es ist deutlich weichgespülter, was mir natürlich nie aufgefallen war, weil ich die anderen Lupin, der dritte, Sachen nicht kannte, aber jetzt mit dem im direkten Vergleich zu Mystery of Marmor, wo eben Leute sterben und nackte Tatsachen sprechen, dachte ich mir schon, das ist doch alles ein bisschen albern und vielleicht auch bedeutungslos, so ein bisschen leichtgewichtig.
Und das hat sogar irgendwann Miyazaki erkannt. Es gibt, ich habe das mal irgendwo gelesen, also Monkey Punch, der halt Lupin auch geschaffen hat, meinte mal auf die Frage, wie er denn Schloss des Cagliostro findet. Großartiger Film, aber das sind nicht meine Figuren, so sinngemäß. Und Miyazaki soll sich dann mal irgendwann tatsächlich mal auch darauf angesprochen, dafür sogar entschuldigt haben, dass er meinte, ja, das tut ihm auch sehr leid, wenn er irgendwie irgendwelche Lupin-Fans enttäuscht haben sollte. Aber er hat es ein bisschen damit gerechtfertigt. Er meinte, das ist ein Lupin, der ist jetzt schon seit vielen Jahren im Geschäft. Der hat seine Hörner abgestoßen. Er ist reifer geworden. Ja, und deswegen hat er jetzt, wenn er Spaß macht, hat hilft er halt auch Leuten. Und hier wird es ja auch damit hergeleitet, dass die Prinzessin ihm mal das Leben gerettet hat. Aber das ist halt so die Erklärung, warum Lupin jetzt einfach nicht mehr hier so 70% ein Arschloch ist, ganz klar gesagt. Aber auch die anderen Figuren, also Fuchiko ist komplett weichgespült.
Oh ja, auf jeden Fall. Fast schon langweilig,
möchte ich sagen. Die ist immer noch sehr fake. Genau, die ist immer noch fake, aber mehr als irgendwie, ja, das ist halt die Heldin.
Ja, und so hochgeschlossen. Ich meine, ich ziehe jetzt auch keinen wahnsinnig großen Lustgewinn daraus, gezeichnete Frauen da irgendwie barbusig durch die Gegend laufen zu sehen. Aber in dem Film mir fiel schon extrem auf, wie in was für hochgeschlossener Tracht sie hier rumläuft. Also als ob das so auch ein bewusstes Statement seitens der Macher gewesen sei. Von wegen, ja, das hier ist nicht hier der erste Lupin-Film. Wir machen hier unser eigenes Ding. Und das ist eben jugendfreundlich oder jugendfreier. Und ich habe nichts dagegen einzuwenden, ehrlich gesagt. Das ist auch alles in Ordnung. Aber noch mehr als in Mystery of Marmo fehlt mir eben auch hier so ein Spannungsbogen. Also der erzählt eine nachvollziehbare Geschichte, aber es gibt die Tendenz zu beiden Filmen und ich denke auch mal, das ist so eine Eigenart der Serie, dass eigentlich Dupin der Dritte ein Meisterdieb ist, der aber in der Öffentlichkeit arbeitet und der kündigt auch seine Raubzüge immer groß an und jeder weiß Bescheid und wenn Dupin der Dritte sagt, als nächstes raube ich das Schloss des Cagliostro aus, dann weiß ihm auch ganz Interpol, wo es jetzt irgendwie lang geht. Wenn er eben gefälschtes Geld klaut und damit nichts anfangen kann, dann streut das eben irgendwie auf dem Highway aus und lässt alle daran teilhaben. Und das ist hier nochmal auf der nächsten Exzessstufe, möchte ich behaupten. Und es sorgt eben dafür, dass es überhaupt nicht spannend ist, weil jeder immer genau weiß, was Lupin vorhat. Und ich frage mich sowieso, wie er schafft, sich quasi unbemerkt eine Weile durch das Schloss des Cagliostro zu bewegen, weil er ist wirklich nicht gut darin, im Geheimen zu arbeiten, weil er eben so ein Showman ist.
Ja, Suspension of Disbelief.
Ja, es ist eine Animation. Ich glaube, so im Rahmen eines Animationsfilms funktioniert das ganz gut. Als Realverfilmung hätte ich damit, glaube ich, ein Problemchen, ehrlich gesagt. Da finde ich schon immer komisch, wenn James Bond irgendwie an allen möglichen Schauplätzen überall auf der Welt aufschlägt und sich mit seinem echten Namen vorstellt. Ich überdenke ja, gibt es da nicht mal irgendwelche Kriminellen, die miteinander sprechen und sagen, hier, dieser Typ da im Smoking, der sich als James Bond vorstellt und immer Martini bestellt. Also das ist ja ein Geheimagent, weißt du? aber so ist das eben hier.
Ja, McLaurin hat es herausgefunden, mit der Macht der Technik.
Ja, stimmt. Ja, und genau, er ist hier eben so ein eher so ein schlitzohriger Held statt ein Baddie mit einem Herzen aus Gold. Ich weiß nicht, wie ich es besser umschreiben soll.
Ja, also die einzige kriminelle Tat, die wir sehen, ist ganz am Anfang. Und selbst das ist ja mehr so gespielt nach dem Motto, ach, dieser Schlingel, hat er das Geld geklaut. Also dafür ist jetzt hier seine Beziehung zu Cheegan bei weitem herzlicher, oder?
Ja, auf jeden Fall. Alles ist herzlicher tatsächlich.
Ja, putzig. Sind alle gut drauf.
Ja, ich war überrascht, dass die alle noch rauchen dürfen, aber das Jahr ist natürlich 1979 und Miyazaki quarzt ja selber wie ein Schlot, deswegen hat er sich wahrscheinlich hier da auch nochmal irgendwie ausgelebt. Überhaupt ist es eben, ich mutmaße mal, dass das Schloss des Cagliostro natürlich auch völlig ohne irgendwelchen Kontext ein gut gemachter Unterhaltungs- und Abenteuerfilm ist. Ich mag den wirklich sehr, sehr gerne. Aber natürlich auch vieles enthält, was so Miyazaki-typisch ist. Und ich glaube, auch dafür einfach sehr geliebt wird. Dieser Cagliostro-Kopter, also dieses Fluggefährt, ist so einfach so eine Miyazaki-Ding. Er hat einfach selber persönlich eine große Leidenschaft für Propellerflugzeuge und die Luftfahrt im Allgemeinen. Luftschiffe vielleicht auch, wer weiß. Die kommen ja auch noch vor in seinem Schaffen. Und hier dieses sehr, sehr appetitliche Essen fand ich auch gut. Auch das ist so ein Ding, was man im Animationsfilm eher selten sieht. Also als sie diese Spaghetti da mit Fleischklößchen essen, dachte ich mir schon, das ist verdammt lecker. Und ich glaube, die wenigsten Animationsmenschen würden sich so viel Mühe geben bei der Darstellung von Essen. Aber Essen sieht immer fantastisch aus im Miyazaki-Film.
Und übrigens, die Essensszene im Restaurant, die einzige Szene, wo du auch mal ganz kurz, so ganz sanft auch mal zeigen kann, wie er sonst drauf ist, wenn er halt so die Bedienung anbaggert. So ganz kurz mal sagt, hallo, komm mal her. Und sie halt nur, aber dann kichert sie nur so ein bisschen verlegen, rennt weg und dann sind die beiden schon wieder, also er und Cheegan, im Profimodus.
Ja.
Ich finde, Goemon wird hier ein bisschen verschenkt. Der ist halt da. Aber
stimmt.
Also eher so sehr zufällig, aber darf jetzt tatsächlich da, mal. Aber Inspektor Sinigata mag ich aber weit lieber als in Mamo oder auch tatsächlich in der Serie, weil die ist immer kompetent. Zwar immer noch so, ich sag mal, immer noch so ein bisschen liebenswert einfältig, aber er hat zumindest was drauf, ein wenig. Und wenn er mal gestoppt wird, dann halt durch die Autoritätsperson halt von Cagliostro, also von daher.
Ja, die ganze Geschichte ist bodenständiger und da passt einfach eine Figur wie er besser rein, weil er noch irgendwas ausrichten kann. Wenn du natürlich einen Superkriminellen hast mit Nuklearwaffen, dann was will dann so ein einsamer, nicht besonders intelligenter und strategisch klug vorgehender Kopter ausrichten? Aber hier in dem Fall hat man das Gefühl, er kann zumindest noch ein bisschen was bewegen und er wird ja auch sinnvoll in die Handlung eingebunden, zum Beispiel als Teil hier von Lupins Finte, sich ins Schloss da reinzuschleichen, beziehungsweise zu Prinzessin Jasmin heißt sie, glaube ich, indem er sich da als der Inspektor ausgibt, als der Nigata ausgibt. Also das ist alles, das wirkt alles eben sehr, sehr schlüssig. Deswegen sage ich ja auch streng genommen, auf so einer rein erzählerischen Ebene ist eben, hat Schloss des Cagliostro Hand und Fuß, wohingegen man eben bei Mamo offensichtlich irgendwann sagte, ach komm, scheiß drauf, es ist einfach, lass uns hier die Wände runter abreißen. Das hat auch seinen Reiz, aber ich würde, wenn ich einem jungen Kind oder jüngeren Kind oder Jugendlichen Lupin, der dritte Film, zeigen würde, wahrscheinlich das Schloss des Cagliostro erstmal wählen, so als Appetizer.
Ist wahrscheinlich auch die bessere Entscheidung. Ich mag das Ende sehr gerne, wo dann halt Sinigata halt diese Geldfälscherfabrik dann gegen den Willen seiner Vorgesetzten dann irgendwie, meine Güte, ich habe Lupin verfolgt und bin auf eine Geldfälscherwerkstatt gestoßen. Ist das zu glauben? Meine Güte. Finde ich großartig. Zum zweiten Mal gedacht, das ist irgendwie toll. Finde ich toll. Er bekommt seinen Sieg, hat sich gegen andere durchgesetzt und ist eigentlich ganz pfiffig. Also die Stelle mag ich sehr gerne.
Ja, ich möchte nicht sagen, dass der Film so brav ist, wie ich ihn jetzt, glaube ich, mal klingen lasse. Er hat auch tatsächlich wilde, exzessive Momente. Und ich muss sagen, gerade der Abgang von Cagliostro, auch gegen Ende, da zwischen den Uhrenzeigern, finde ich auch toll. Der ist jetzt nicht grafisch gewalttätig im Sinne von, man sieht dann seinen Körper explodieren. Aber du hast irgendwie dieses Plop-Geräusch, wenn er da quasi zerquetscht wird und dann diese Totale aus weiter Entfernung. Das ist einfach schon, das ist gemein, ja. Und auch die Action ist tipptopp. Also das war ja 6, 7, 8 Jahre vor Basil, der große Mäusedetektiv, mit diesem, der auch ein Finale hat in diesem Uhrwerk, ne, wo sich dann 86, 87 muss das gewesen sein, schon so Computeranimationen bedient haben. Und hier ist das eben alles noch handgezeichnet, wie die auf den Zahnrädchen rumspringen. Und das sieht gerade fantastisch aus.
Tatsächlich, definitiv. Kennst du die Spieleserie Castlevania? Ja. Vom Namen her?
Ja.
Definitiv von dort beeinflusst, weil du hast in fast jedem Spiel eine Sequenz, wo du halt exakt über so eine Zahnräder springen musst. Und auch das Design, also des Turms, wo halt die Prinzessin drinne ist, halt dieses etwas Abgetrennte, wo du dann nur mit einer Brücke raufkommst, erinnert auch sehr an das Design vom Schloss in Castlevania. Überhaupt, mir ist irgendwann mal aufgegangen, dass eine ganze Menge von den Computerspiele und halt auch dort, also Hideo Kojima zum Beispiel hat gemeint, dass er halt Lupin den Dritten als großes Vorbild ansieht und halt Persona 5, wo du auch eine Diebesbande spielst, die Hauptperson, Hauptfigur soll auch von ihm inspiriert sein. Also der hat schon so seine Spuren in der japanischen Popkultur hinterlassen tatsächlich. Und sogar, ich habe es nicht gesehen, in der Lupin-Reihe hier auf Netflix hier mit Oma C, heißt der so?
Ja, der heißt so. Ja.
Soll es auch eine kurze Sequenz geben, wo dann irgendwann das Auto von Lupin den Dritten ankommt und drin soll irgendeiner sitzen, der an Jigen erinnert. Also von daher, die Reihe ist schon, hat schon ihre Spuren hinterlassen, was ich ganz nett finde.
Ja, auf jeden Fall. Mich hat auch dieses Setpiece mit dem Abtauchen in die wasserüberfluteten Katakomben sehr an diese Sequenz in Mission Impossible 5. Ja, wie heißt der? Der nach Ghost Protocol und vor Fallout.
Genau der.
Genau der. Erinnert natürlich, wenn hier Tom Cruise als Ethan Hunt Schlösser knacken muss und dabei die Luft anhalten muss. Fand ich schon sehr, sehr cool. Auch da ist die Action fantastisch. Und für mich auch so, trifft für mich auch so einen Sweet Spot in der Hinsicht, dass es ist realitätsfern genug, um für mich auch so als Animationsfilm.
Oder?
Rogue Nation, sehr gut. Es ist realitätsfern genug, um als Animationsfilm seine Daseinsberechtigung zu haben und dann eben doch immer noch gerade so nah genug an der Wahrhaftigkeit, dass ich wirklich auch ein bisschen mitfiebere, wenn er da zum Beispiel gegen den Strom diesen Wasserfall hochschwimmt, was natürlich irre ist, ne? So ein bisschen Wile E. Coyote-mäßig erstmal da nicht sofort mitgerissen wird, aber natürlich in letzter Konsequenz eben doch nach unten dann fällt, weil das ihn dann eben doch noch zu, ich möchte nicht sagen, realitätstreu ist, aber sagen wir mal so, ich so der Wahrhaftigkeit verpflichtet fühlt, um mich hier so komplett Looney Tunes Physikalität zu zeigen. So, den Satz habe ich jetzt richtig schlecht zu Ende gebracht. Aber ich hoffe, es ist klar, was ich meine. So.
Es ist völlig klar, was du meinst.
Also Leute können auch hier sterben. Ich glaube, es stirbt niemand sichtbar. Aber es gibt einige Momente, in denen Menschen kurz davor sind. Lupin der Dritte selber. Aber auch hier Jigen schießt einem dieser sich affenartig bewegenden oder gorillaartig bewegenden, was sind das, Samurai, diese Henchmen, diese Assassine, in den Kopf und dem geschieht ja nur nichts, dem Angreifer, weil er anscheinend so eine Metallplatte hat unter der Kapuze. Aber ich dachte, naja, wenn er die dann nicht gehabt hätte, dann hättest du den gerade umgebracht.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, Fushiguro tötet tatsächlich mal einen. Also sie steht dann irgendwann oben bei der Hochzeit an der Kamera und dann irgendwann beginnt der große Angriff und jemand kommt von hinten an sie ran und sie erschießt ihn.
Sehr schön.
Ich glaube, dass sie tatsächlich einen umbringt. Aber vielleicht war es auch nur einer von diesen Roboter-Henchmen, weiß der Geier. Aber sie ist die Person, die tatsächlich mal wieder zupackt.
Ja, dass der Film so nett ist und keine Menschen wirklich ums Leben bringen will oder leiden sehen will, das wird ihm am Ende so ein bisschen zum Verhängnis, weil wir natürlich niemals wirklich, also ich habe niemals wirklich das Gefühl, dass Lupin der Dritte oder irgendjemand um ihn herum ernsthaft in Gefahr ist. Und wenn sie dann diesen Dummy da rausholen, Achtung, großer Spoiler für einen irgendwie 45 Jahre alten Film, und ihn dann mit so einer Tonbandaufnahme sprechen lassen und der wahre Lupin hat sich natürlich zur gleichen Zeit versteckt und ist nicht der Typ, der da bandagiert rumgetragen wird, dann dachte ich mir schon so, ja komm, das ist so. Es war alles sehr, also die schlussendlichen Wendungen sehr offensichtlich. Weil sterben darf in diesem Film nicht so wirklich jemand, also sichtbar.
Also das Adjektiv, was mir am ehesten für den Film einfallen würde, wäre, er ist herzig. Ich meine, du hast sogar einen großen Hund, der mit Lupin irgendwie klarkommt und dann, auch eigentlich mag der keinen, aber dich mag er. So, du hast einen großen Hund, der ihn irgendwie niedlich anguckt. Das ist einfach alles nett.
Ja.
Also, ich kann da tatsächlich halt Monkey Punch aber echt verstehen, wenn er halt irgendwie meint, ja, das sind nicht meine Figuren.
Es ist eben, also ich finde die ganze Beziehung, die Lupin zu den weiblichen Figuren hat oder der einen weiblichen Figur in Mamo und den zwei weiblichen Figuren hier, ist eigentlich sehr, sehr vielsagend. Das wirkt alles sehr, sehr nett und sehr freundlich. Wobei, ne, stimmt ja immer noch die Kellnerin, also sagen wir mal 2,5. Er ist immer noch ein Womanizer. Offenbar übt er eine starke Anziehungskraft aus auf das weibliche Geschlecht. Aber hier ist das eben alles so viel unschuldiger. Also hier kommt überhaupt noch nicht mal das Gespräch darauf oder überhaupt irgendeine Handlung führt darauf hin, dass die beiden eben zusammen in die Kiste steigen. Das ist alles so, auch die Prinzessin, die sich an ihn ranschmeißt, das bleibt eben alles auf so einer geschwisterlichen Ebene, zumindest von seiner Seite aus. Und als Womanizer für mich nicht wahnsinnig überzeugend. Also einfach alles im besten Sinne weichgespült, wie gesagt. Also man sollte vielleicht einfach mit einem 6- oder 8- oder 10-jährigen Kind Cagliostro gucken. Und wenn das Kind 2, 4 Jahre älter ist, vielleicht 12, 14, so, kann man sagen, so, hier komm, jetzt kommt Mamo.
Aber ich finde ja die Szene noch ganz nett, wo dann am Ende die Prinzessin ihn umarmt und sagt, ach, bleib doch hier, und er ganz groß mit sich kämpfen muss, wo man dann halt so sieht, okay, er könnte gerne, aber andererseits fiedet es ihn dann doch vielleicht so ein bisschen, nein, aber eigentlich ja doch. Da finde ich es dann halt doch sehr schön, wenn die dann halt dann doch halt von dann fahren und dann Jigen noch zu ihm meint, ey, wir können doch hier bleiben, aber dann kommt halt Fujiko vorbei und dann, hey, ich habe hier die Platten für das Falschgeld geholt, und du dann ganz kurz dann doch den echten Paar noch siehst, ey, wundervoll, bleib doch jetzt mal hier, komm, komm. Und dann kommt hinten halt Senigata angefahren und verfolgt ihn und dann, ach, muss der jetzt auch kommen? Hm. Und da passt dann wiederum der Schlusssatz von hier Mamo ganz gut, wo halt dann die beiden auch so, wo dann halt, glaube ich, Jigen fragt, ja, was soll das Ganze eigentlich? Wieder nur Verfolgung, bla bla bla. Und dann halt Goemon meint, ja, es ist halt sein Schicksal. Es ist halt, das sieht man da auch, der kann auch gar nicht ruhig bleiben. Selbst wenn er es möchte, er kann es gar nicht, weil irgendwelche Leute ziehen ihn immer wieder halt mit rein, und sei es halt nur, dass Syndikat ihn haben möchte,
alles klar, fangen ihn möchte. Ja, das Ende fand ich auch sehr viel befriedigender tatsächlich. Es ist betont niedlich, aber eben auch nicht so zerstörerisch wie Mamo, dessen Ende ich offenbar falsch verstanden habe, bei dem ich dachte, die Welt geht gerade unter oder wird gerade komplett zerbombt. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann sei Mamo einiges verziehen in der Hinsicht. Aber ja, Cagliostro ist eben so betont nett und freundlich und hey, bald sieht die Lupin der Dritten wieder in seinem nächsten Abenteuer, weil es geht eben immer weiter, ja. Aber das ist nicht verkehrt. Ich meine, ich finde es ja auch rund und schön, einfach eine abgeschlossene Filmhandlung zu sehen mit einer Figur, die eben quasi unzerstörbar ist und eben auch wiederkehrt. Bei dem Film habe ich nicht das Gefühl, ich werde hingehalten auf das nächste Abenteuer, will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Wenn ich diesen Lupin der Dritten Film sehe und keinen anderen jemals, dann bin ich, glaube ich, komplett happy. Und so war es ja bei mir auch lange Zeit. Also. Und er bringt eben alles, was ich will. Und inklusive so ein bisschen Piratenabenteuer-Flair mit diesem Keller, mit den Leichen drin. Und ach, das fand ich schon toll. Das ist so eine klassische Abenteuergeschichte. Aber ja, er hat nicht diese irren Höhen, die Mamo hat. Also. Weil Mamo eskaliert hier und da richtig. Und Cagliostro ist immer so, ja, es ist wild, aber nicht zu wild.
Kann ich ganz noch kurz was zugeben? Mhm. Ich finde das Finale so, da stört mich etwas dran tatsächlich. Mhm. Und zwar, wenn halt der Graf von Cagliostro, auch wieder Spoiler, halt diese beiden Ringe, dann hat er sie endlich, steckt sie rein und dann wird halt von diesem Uhrenturm zerquetscht, von den Zeigern, habe ich mir so gedacht, okay, ihr hättet jetzt auch einfach alles so laufen lassen können, wie ihr wollt. Er hätte ja trotzdem irgendwann auf diesem dämlichen Uhrenturm vermutlich gestanden, hätte es reingesteckt, wäre auch tot gewesen, weil es so blöd gewesen ist, da runter zu hopsen. Eigentlich ist es völlig egal, was Lupin da gemacht hat. Das ist so ein bisschen wie, kennst du diese Sache aus Big Bang Theory, wo halt irgendwann erzählt wird, ja, Jäger des verlorenen Schatzes, völlig egal, ob Indy dabei ist, am Ende hätten die Nazis das Ding ja trotzdem aufgemacht und wären geschmolzen.
Ja, ich glaube,
das hat so ein bisschen diesen Vibe für mich dann gehabt, so.
Ja, ich glaube, das ist aber auch so eine Urban Legend, die mittlerweile widerlegt ist, aber
ja, okay, maybe. Aber ich muss ja trotzdem daran denken halt. Ich habe mich mit Big Bang Theory nie mehr beschäftigt, als ich müsste, und das war nicht sehr, sehr intensiv. Mm. Aber zumindest das auch mal an mich rangerückt. Und hier hatte ich auch so ein bisschen so das Gefühl, gut, okay, jetzt schon irgendwie cooler gefunden, wenn, keine Ahnung, hier Lupin noch irgend so einen richtig tollen Twist gehabt hätte und ihn das runterwirft oder sowas in eine Richtung.
Ja, ich glaube.
Ich hätte besser gefunden.
Ja, ich glaube auch, ein klein wenig leidet auch Cagliostro wieder so unter dem, einem zu viel an Komplexität, wo es keine erfordert hätte. Ich denke auch, also das hätte man, man legt natürlich sehr viel dramaturgisches Gewicht rein, indem man sagt, diese zwei Siegelringe sind so der Dreh- und Angelpunkt des Films. Wer die beiden hat, der hat quasi so das Machtmächtespiel gewonnen, und dann eben am Ende festzustellen, oh, warte mal, die sind eigentlich nur dafür da, dass sie quasi so als Schlüssel für ein Schloss dienen, was letztendlich den Menschen, der das Schloss öffnet, zu Tode bringt, ist so ein bisschen, okay, antiklimaktisch. Vor allem, nachdem sie eben noch zuvor dieses Fass aufgemacht haben, dass die Cagliostros, dass die Ahnen des Grafen für alles Unheil der Welt über Jahrhunderte verantwortlich sind und damals schon mächtige Führer und Feldherren kontrolliert haben und die Weltgeschichte bestimmt haben, nur um dann abzuschließen mit plopp. Der aktuelle Graf der zerquetscht zwischen zwei Uhrzeigern aus eigenem Verschulden. Aber hey, es ist ja, es ist ein Animationsfilm von jüngeres Publikum.
Ja, okay. Ich bin hier wieder viel zu mickelig, ich gebe es ja zu.
Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also wenn, das ist so, tatsächlich, ich hab nichts zu meckern, außer dass ich wirklich denke, er hat einige große Ideen und auch einige Gemeinheiten, und ich wünschte, er würde sich eindeutiger entscheiden, ob er jetzt eben wirklich ein sehr junges Publikum anspricht oder ein erwachsenes. Und darin liegt auch die große Kunst vieler späterer Studio Ghibli-Filme, ist eben, dass sie, glaube ich, beides ganz gut können. Und hier habe ich eben das Gefühl, die ganze Zeit, ich sehe im Grunde erzählerisch Und auch so, was die Figuren betrifft, die ja alle im Grunde Kriminelle und Mörder und ja, und die werden so irgendwie mit Nachdruck weichgespült, um sie für eine jüngere Zielgruppe gutierbar zu machen. Und da bricht sich für mich irgendwas. Da war Mamo bei allen dramaturgischen Unebenheiten eben konsequenter. Also da hatte ich nie das Gefühl, die verraten sich so selber, die Figuren. Hier habe ich wirklich gedacht, so ja, ihr versucht aber eben auch wirklich alles, im Grunde böse Menschen, Kriminelle, sympathisch rüberzubringen. Aber hey. Deswegen blieb es eben auch bei dem einen Lupin-Film für Miyazaki wahrscheinlich.
Nee, er meinte, er wurde nochmal gefragt später. Mhm. Aber er hatte halt gemeint, er war ja dann in der zweiten Staffel auch noch für einige Folgen verantwortlich. Also hat er auch noch gemacht. Und er meinte eigentlich, er hat einfach gemeint, nö, er hat mit der Figur abgeschlossen. Er hat alles gesagt. Mhm. Er könnte jetzt noch was machen, aber es würde ihn nicht mehr reizen, weil er hat da keine Herausforderungen mehr. Also er wurde nochmal gefragt tatsächlich in späteren Jahren.
Alessandro Cagliostro, habe ich noch nachgeguckt, war eine historische Figur wirklich aus dem 18. Jahrhundert und gar nicht so weit weg vom Grafen, wie wir ihn hier sehen. Eben auch ein reicher Aristokrat, der vor allem eben sich durch Gaunereien zu Ruhm hochgaunerte. Scheißsatz, egal. aber ich glaube, wie so vieles in Miyazaki schaffen, tatsächlich wahrscheinlich eher eine ja, ein Quell der Inspiration, aber da gibt es wahrscheinlich wenig Verpflichtung, das historisch akkurat irgendwie darzustellen.
Also wäre der perfekte Lupin-Film eigentlich eine Mischung aus Mamo und Cagliostro?
Ja, vermutlich. Das Hardy Man, sagt mir die deutschsprachige Wikipedia, die gar nicht so wenig zu bieten hat, die hat offenbar ein Fan mitgeschrieben. Die deutschsprachige TV-Ausstrahlung hieß Hardy Man schafft alle Freiheit für Prinzessin Jasmin. Leider ohne Quellenangabe und da zuckt mir immer so ein bisschen das Augenlid, ehrlich gesagt. Also wenn ich sowas lese, dann denke ich mir, ja, das ist schon, ist cool, dass es da steht, aber stimmt das dann auch?
Es klingt allerdings wie ein Titel von der Videofassung, was da draufstehen
könnte. Ja, mit Sicherheit. Ich bin mir absolut sicher, der lief mal unter diesem Titel im Nachmittagsprogramm von Tele5 oder irgendwo im Dritten und dann nie wieder.
Noch so ganz kurz, persönliche Meinung zum Gesamtkonzept Lupin den Dritten. Ich finde die Reihe halt ganz toll, weil die beiden Filme zeigen halt relativ gut, was du mit der Reihe alles machen kannst. Du kannst halt so kinderfreundlichen Kram machen wie Cagliostro oder halt auch so edgy Kram. Ich meine, Mamo ist jetzt zwar, kann man jetzt halt sagen, okay, nee, das ist schon recht rau, aber es gibt noch ganz andere Sachen. Also Fuchiko hat auch noch eine eigene Reihe bekommen, die dann noch bei weitem mehr, so also wann kam die raus? Irgendwie Ende der 2010er Jahre, glaube ich. Aha. Wesentlich blutiger, sexuell, wesentlich expliziter, also ist halt ein Prequel zu der, wie sie alle zusammengefunden haben. Dann aber wieder halt so lustiges Herumgehampel. Ich mag die Reihe sehr gerne. Von daher, wenn irgendwer jemand Crunchyroll hat und mal sagt, auch ich weiß nicht, was ich gucken soll, gerne da mal reingucken in die Serie oder halt in die anderen TV-Filme, die es so gibt. Oder auch gerne, der auch ganz okay ist, den letzten Lupin-Film, den es gab, den 3D-Animationsfilm namens The First. Der ist auch ganz schön. Der kommt zwar sehr nah ran an Cagliostro, aber ich finde ihn ein ganz klein bisschen härter, in Anführungszeichen, aber nicht viel. Also insofern, Lupin the Third, großartig. Tolles Franchise.
Ist notiert. Ich gelobe Besserung und gucke einiges nach. Man ist nie zu alt dafür. Also freue mich, wenn es so viel Spaß macht wie die beiden Filme. Und wie gesagt, ich fühlte mich zeitweilig überfordert, aber nie gelangweilt und darauf kommt es ja an. Sehr schön.
Das ist gut.
Wir hören uns wieder wahrscheinlich im August zur Sommerhitze mit einer weiteren Staffel unserer Godzilla-Reihe, einer weiteren Staffel, einer weiteren Folge und bleiben damit in Japan und dann danach wird es wieder ein bisschen sudelig. Ich glaube, da bin ich auch dran, mal wieder so einen schrecklichen Vorschlag zu machen, aber davor gibt es noch Godzilla voraussichtlich im August.
Und es wäre sogar passend im August, wenn es warm ist, weil die nächsten beiden Filme, die führen auf eine Südseeinsel.
Sehr toll. Ich dachte, da waren wir schon. Ich dachte, wir waren schon irgendwie auf der Insel hier bei den Eingeborenen. Aber
es wird noch wesentlich inseliger.
Okay, wesentlich inseliger. Inseliger klingt gut. Vielen Dank, André. Wo kann man dich sonst so hören?
Beim Glosskast, wenn man möchte. Das war es eigentlich auch schon.
Alles klar, wie immer.
Vielen Dank. Jetzt nicht, ich glaube, ich sollte lieber so Promotion-Mensch werden. Ich bin da nicht so gemacht für.
Es klingt eigentlich immer gleich. Jetzt
sagen sollen, wo sonst, hä? In dem anderen großartigen Podcast, aber ich will den Menschen jetzt auch nicht zu viel versprechen.
Es klingt am Ende immer so ein bisschen wie als würdest du dir die Frage beantworten wollen, wie du da reingeraten bist in den Glotzcast, aber ja.
Das ist eine Geschichte für einen ganz anderen Tag.
Okay.
Bleibt dran, irgendwann hört ihr sie. In diesem Sinne, ich wünsche dir erstmal alles Gute. Danke, dass ich hier sein durfte. Tschüssi.
Bis bald. Bye-bye.